Wie sieht's aus mit meiner Beziehung zum Vater, zu Gott? Bete ich? Rede ich mit ihm? Mache ich das täglich? Nur alle paar Tage? Gar nicht? Ja, wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie tief bist du mit ihm verbunden? Im 1. Thessalonicher 5, 16, ganz kurz diesen Vers vielleicht, Peschmann, da heißt es, kennt ihr, seid immer fröhlich, ja? Das gelingt mir oft nicht, aber manchmal, hört nicht auf zu beten, ganz wichtig, was immer auch geschieht, seid dankbar. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Ja? Denn das ist der Wille Gottes für euch, die ihr in Christus, die ihr zu Christus gehört. Die ihr Christus Jesus gehört, sorry. Und dann im Kolosser 4, Vers 2, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, sagt die Hoffnung für alle. Und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Ja, also hör nicht auf zu beten und hör auch nicht auf zu danken. Und das ist sehr herausfordernd, ich weiß. Vor allen Dingen dieses Danken, das Beten, ja, Gott, das ist mein Anliegen, das sind meine Nöte oder das sind die Nöte draußen, das sind die Nöte meiner Familie oder die Menschen, die dieses Hochwasser gerade erleben. Aber dann auch wirklich Gott zu danken, zu sagen, Gott, und du wirst eingreifen, Gott, du wirst Dinge verändern, du wirst Dinge tun. Wir sollen nicht aufhören zu beten und wir sollen auch nicht aufhören zu fasten. Und vielleicht ist Fasten für dich was ganz Neues, vielleicht hast du es noch nie getan, aber ich möchte dich ermutigen, wenn wir in diese Fasten-Gebetszeit gehen, dass du fastest. Dass du sagst, ich lasse eine Mahlzeit aus, zwei Mahlzeiten, den ganzen Tag schaffe ich vielleicht eine ganze Woche, vielleicht machst du auch drei Wochen oder vier Wochen, nein, aber so wie du es schaffst, ja, aber informiere dich vorher bei deinem Arzt und ja, also nicht alle dürfen vielleicht so fasten, wie sie es denken, so wie die Bibel sagt, deswegen. Wir sollen nicht aufhören zu fasten. Im Fasten liegt eine besondere Kraft. Und ich sage dir, der Feind versucht immer wieder und er wird alles daran setzen, dass du nicht fastest und dass du nicht betest. Aber Gott möchte das und Gott wird dir helfen. Er wird dir Kraft geben, wenn du da reingehst. Glaub es mir. Im Alten Testament heißt es schon im Esra 8, Vers 23, deshalb fasteten wir und beteten zu unserem Gott und er erhörte uns. Und im Neuen Testament gibt es auch einige Stellen, wo Menschen berufen werden, aber eine besondere ist Markus 9, 28. Vielleicht kannst du die mal anwerfen, Markus 9, 28, ich glaube die zweite oder dritte Folie. Da ist ein Vater mit einem Sohn, dieser Sohn kann nicht sprechen und dieser Sohn wird von einem bösen Geist beherrscht, sagt das Wort Gottes. Die Jünger kommen und die Jünger können diesem Jungen nicht helfen. Der Junge wird nicht frei, dieser böse Geist ist immer noch da und Jesus ist sogar richtig, als er das mitbekommt, dass nichts passiert ist, sagt er, was seid ihr doch nur für ein ungläubiges Geschlecht? Was seid ihr nur für ungläubige Leute? Und dann treibt Jesus diesen Dämon aus von diesem Jungen. Dieser Junge wird gesund, er kann dann sprechen, er wird geheilt. Ein krasses Wunder. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter, Markus 9, 28. Als Jesus dann alleine mit den Jüngern wieder zusammen ist, ins Haus gegangen war, fragen ihn und sagen, die Jünger fragen, Jesus, wieso konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und Jesus sagt Folgendes, er sagt, solche Dämonen können nur durch Gebet, und dann gibt es Handschriften, die hinzufügen, auch in der Unternote, solche Dämonen können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Ja? Das heißt, es liegt eine Kraft im Fasten und Gebet. Es ist absolut das Elementare eigentlich, dass wir beten und fasten. Alles, was wir tun, geschieht durch Gebet und Fasten eigentlich. Und dann lesen wir auch in Apostelgeschichte 13, 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, heißt es hier. Und der Heilige Geist sagt, ihr sollt Barnabas und Saulus oder Paulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich berufen habe, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, sie legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. So, warum beten und fasten wir also? Weil Gott es sagt, weil Gott es möchte, weil sein Wort es immer wieder beschreibt und weil er möchte mehr Raum in deinem Leben haben. Der Heilige Geist möchte noch viel mehr Raum 2024 in deinem Leben haben. Gott, der Vater, möchte befreite, geheiligte Kinder Gottes. Weißt du, Gott, der Vater, wünscht sich deine Befreiung, deine Heilung und Heiligung viel, viel, viel mehr als ich oder du dir das vielleicht wünscht und vielleicht vor Augen führst. Weil wir das oft gar nicht erfassen können, weil wir uns oft so sehr daran gewöhnt haben, wo wir drinnen stecken, wo wir vielleicht gebunden sind, wo wir vielleicht Dinge nicht auf die Reihe kriegen. Ja? Aber Gott, der Vater, möchte, dass du befreit wirst. Er möchte, dass du geheilt wirst. Deswegen glaub nicht der Lüge des Teufels, dass der Teufel sagt, ja, ist eh alles vorbei, hat sich erledigt. Nein, Gott möchte dich wiederherstellen. Gott möchte dich heilen. Ich glaube das heute immer noch. Und ich werde nicht aufhören, für Menschen zu beten. Ich werde nicht aufhören, einfach das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Wisst ihr, wir haben uns so daran gewöhnt. Manchmal diesen Normalzustand, in dem wir uns befinden. Aber das, wo du jetzt gerade bist, ist nicht der Normalzustand. Wenn du jetzt Gott sehen würdest, wie er dir so eine Art, so eine Leinwand, so ein Beamer, so eine riesen Beamer-Leinwand für dein Leben zeigen würde, dann würde er sagen, guck mal, das habe ich vor mit dir. Da sollst du eigentlich Mitte des Jahres sein. Da sollst du 25 oder 26 sein. Das möchte ich in deinem Leben tun. Versteht ihr? Das heißt, der Normalzustand ist nicht das, was du jetzt erlebst, sondern das, was Gott für dich geplant hat. Aber du kommst nur da hinein, wenn du dich ihm nahst. Und das geschieht eben durch Gebet und auch Fasten. Der Vater, er hat nur gute Gedanken über dein Leben, okay? Er hat wirklich gute Gedanken über deinem Leben, über seinen Kindern. Und er möchte nicht, dass du länger leidest, aber oft ist es so, dass wir leiden. Wir leiden lange. Der Schmerz geht nicht, die Krankheit geht irgendwie nicht, das Desaster nimmt nicht ab. Und man hat das Gefühl, man ist irgendwo stecken geblieben. Aber Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Jesus hat das bereits getan und ich ermutige dich, dass du seine Hand nimmst. Im Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus, ich bin die Tür. Er sagt, ich bin die Tür und wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Durch Jesus kommst du zum Vater, durch Jesus alleine und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das heißt, Jesus hat eine Weide für seine Schafe. Wir sind ja seine Schafe, er ist der gute Hirte. Aber er hat ein Areal, er hat ein Leben für dich vorbereitet, in ihm, wo du ein- und ausgehen darfst und grünes, frisches Gras und die Fülle finden darfst. Fülle heißt nicht, dass du keine Schmerzen mehr hast, dass du keine Anfechtung, keine Angriffe, kein Desaster mehr erlebst. Aber in diesem Ganzen ist Jesus da, wo er dich auf eine Weide führen möchte, wo du zur Ruhe kommst und wo er neue Dinge tun möchte. Und er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben oder zu schlachten, sagt eine andere Übersetzung. Der Feind ist wer? Der Satan ist der Feind. Und er sagt, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das Wort Leben ist hier das Wort Zoe, also ewiges Leben, übernatürliches Leben, Leben in der Fülle. Und der Dieb kommt. Der Dieb kommt jeden Tag aufs Neue, wenn ich morgens aufstehe und versucht Land zu gewinnen. Dann schreibe ich was gestern an Fine und Fine ist traurig, weil ich so einen dummen Spruch gemacht habe, den ich gar nicht böse gemeint habe. Aber der Feind ist so, ja, man ist im Stress, man hat Streit. Ich hatte gestern Stress mit Rosi aus unterschiedlichen Gründen. Und dann schreibst du und überlegst nicht. Und dann denkst du so, Mann, was hast du gemacht? Und es fällt mir nicht, ist mir nicht mal aufgefallen. Und es ist gut, dass sie mich heute angesprochen hatte. Und sagte, Herr Andreas, wie hast du das gemeint? Und ja, wisst ihr, was ich meine? Der Feind kommt und versucht, das zurückzugewinnen, was Gott dir eigentlich gegeben hat. Der Feind ist wie Wassermassen, die diesen Deich, was wir gerade erleben, die den Deich abtragen wollen, die diesen Deich wie Pudding nass machen wollen und durchdringen wollen. Der Feind kommt und versucht, dieses in deinem Leben wegzureißen. Aber Jesus ist der Fels. Er sagt, er ist der Fels, auf dem wir stehen. Und Jesus lässt sich nicht einen Millimeter zur Seite rücken. Er ist fest, er ist safe. Bei ihm bist du safe. In seinem Wort bist du safe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beten und fasten, weil dadurch kommen wir tiefer in das hinein. Und ich sage dir, er möchte 2024 mehr mit dir tun als 23. Ja? Vielleicht läuft dir das Wasser jetzt im Munde zusammen, vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du, oh, ich habe irgendwie Hunger bekommen. Aber fasten, wenn ich ans Fasten denke, oh Mann, habe ich noch nie gemacht. Und ich sage dir, es ist ein täglicher Kampf. Und wenn du gleich rausgehst aus der Tür, beginnt der Kampf wieder. Vielleicht sogar hier im Gottesdienst schon, wo du sagst, naja, also beten mache ich noch, Andreas, aber fasten, nee, habe ich keinen Bock drauf, schaffe ich eh nicht. Ja, es ist ein täglicher Kampf und der Teufel kommt und entmutigt dich und flüstert dir Lügen ein. Er führt dir Lügen vor Augen, jetzt vielleicht gerade schon oder wenn du rausgehst. Und er sagt, siehst du, du hast es wieder nicht geschafft. Und du willst beten und fasten, Andreas, vergiss es doch, ey. Letztes Jahr habt ihr das doch schon getan, ist doch gar nicht viel passiert. Wieso willst du denn dieses Jahr wieder beten und fasten? Vergiss es doch einfach. So kommt er. Du hast doch schon wieder gesündigt. Du hast schon wieder rumgepoltert. Wieder hast du deine Frau verletzt oder deinen Mann verletzt. Und deine Frau und dein Mann, ach, die ändern sich eh nicht. Ja, die bleiben so, wie die sind. Und deine Kinder werden dich morgen früh wieder strapazieren. So kommen diese Lügen. Aber weißt du, Gott sagt das niemals zu dir. Jesus sagt das nicht, weil es sind Lügen des Feindes. Der Feind beschießt dich mit seinen Gedanken, mit seinen Lügen. Und durch Gebet und Fasten bekommen wir Klarheit. Wir werden klarer im Geist. Wir können viel besser unterscheiden. Und das Wort Gottes kann uns viel besser, wie soll ich sagen, treffen. Es wird zu einem Rema, es spricht zu dir. Und auf einmal sagst du, ach, das meint Gott mit dem Wort Gottes. Was, das meint er mit dieser Stelle. Das heißt, durch Fasten und Gebet bekommst du mehr Klarheit. Du wirst klarer, du wirst stärker, glaub es mir. Die Frage ist eigentlich, warum machen wir das dann nicht? Ja? Ich weiß nicht, wie oft du fastest. Manche fasten vielleicht einmal die Woche. Das ist echt viel schon, einen ganzen Tag. Manchmal fasten wir nur zu besonderen Zeiten. Aber warum machen wir das nicht, wenn wir das doch wissen? Warum beten wir nicht mehr, wenn wir doch wissen, allein durch Gebet passieren die Dinge? Durch Gebet und Fasten, indem du ihn suchst, in seinem Wort bist, Gemeinschaft aufs Lobpreis machst und Gemeinschaft mit anderen Christen hast, wirst du mehr und mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Indem du dich selber in deinem Kämmerlein Gott hingibst auch. Deswegen nimm diese Waffen für dich, nimm sie für dich, diese Waffen Gottes, diese Werkzeuge, weil er hat sie dir gegeben. Im 1. Korinther 15, 57 schreibt Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir haben alle Zeit diesen Sieg in Jesus. Wir haben ihn bereits. Und Jesus möchte, dass du in diesem Sieg bleibst. Und du bleibst da drinne oder gehst tiefer, indem du ihn suchst. Ja. Gebet und Fasten bedeutet, wie ich schon sagte, du wirst mehr erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du wirst geistig stärker, obwohl beim Fasten ist es anstrengend und es tut weh. Und man friert, vor allem im Winter. Wenn ich faste, friere ich mehr, als wenn ich es im Sommer tue. Weil wenn du nichts isst, dann frierst du viel schneller, als wenn du was isst. Und es ist manchmal so, dann fastet man, betet man und steht irgendwie und betet und denkt so, naja, irgendwie fühle ich mich voll matschig. Und Gott, wo bist du eigentlich? Aber im Endeffekt merkst du, was Gott in dir getan hat. Und im Endeffekt merkst du die Wunder, die er tut. So, ich merke immer wieder, ich brauche es, dass ich seine leise Stimme höre. Seine Stimme leise höre. Dass ich sein Wort klarer höre. Und das geschieht einfach durch Fasten und Gebet auch. Ja. So, warum beten, fasten wir ihn? Weil wir ihn mehr brauchen eigentlich. Weil wir verändert werden müssen. Weil du verändert werden musst. Weil unsere Herzen frei werden müssen. Unser Leben soll frei werden. Gott möchte diesen ganzen Ballast, den ich und du noch hast, er möchte ihn wegwerfen. Und weißt du, durch Gebet und Fasten fällt dieser Ballast ab. Ja, er fällt ab. Gott tut großartige Dinge, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Er zeigt mir mein Herz. Er zeigt mir, wie ist wirklich meine Motivation. Er zeigt mir vielleicht Schuld in meinem Leben. Er zeigt mir vielleicht meine schlechten Angewohnheiten. Er zeigt mir falsche Wege, auf denen ich mich bewege. Und er sagt, hey, ich möchte, dass du mir diese Dinge komplett gibst, dass du sie mir in deine Hände legst. Verstehst du, was ich meine? Dass du sie Gott gibst. Aber oft können wir sie Gott gar nicht geben, weil wir so gebunden sind, weil wir so dran hängen. Und durch Fasten und Gebet ist es so, dass wir diese Dinge Gott geben können und dass wir Freiheit erleben. Ein bekannter Pastor, internationaler Redner, Bestsellerautor, er heißt John Bevere, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, er schrieb in einem Buch, als er als junger Mann errettet wurde, verschwanden einige Kämpfe sofort auf der Stelle bei ihm. Er hörte auf zu fluchen, er hörte auf zu trinken, er hörte auf Partys zu gehen, exzessiv Partys zu machen. Er wurde sofort vom Fluchen frei, schreibt John Bevere hier. Aber mein Kampf mit Pornos, schrieb er, erwies sich weitaus hartnäckiger und bis in seine Ehe hinein hat er damit zu kämpfen. Er schaffte es nicht, von Pornografie frei zu werden, so sehr er es auch versuchte. Und dann schreibt er, doch dann fastete ich 4 Tage lang und danach war ich komplett frei, befreit. Und er sagte, Gott, warum, wieso, was habe ich falsch gemacht? Und Gott zeigte ihm, dass er, bevor er frei wurde, über seine eigene Sünde traurig war und über die Konsequenzen seiner Familie. Aber Gott zeigte ihm, dass es die falsche Art von Trauer ist. Und Paulus sagt nämlich im 2. Korinther 7,10, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit, wenn Gott uns Traurigkeit schenkt, führt sie zur Umkehr und zur Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Aber die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. So, er erlebt das dann. Er erlebt, dass er frei wird. Er hatte Angst vor den Folgen, wenn er nicht frei wird. Er hatte Angst, was passiert mit der Gemeinde, mit seiner Frau. Aber Gott sagte, weißt du, es ist viel tiefer eigentlich. Und Gott hat ihm eine Trauer gegeben, eine gottgewirkte Trauer. Und in dem Moment wurde er frei. Und er sagt, und in mir erzeugte dies eine tiefe Reue in meinem Herzen. Und wenn du darum kämpfst, frei zu werden, dann musst du dir als erstes die Frage stellen, auch heute Morgen, was steht im Mittelpunkt deiner Trauer, deines Kummers? Was steht im Mittelpunkt? Deine Trauer, deine Traurigkeit? Oder ist es von Gott gewirkte Traurigkeit? Die andere Frage ist, bist du überhaupt traurig darüber, dass du das, was du tust oder dass das, was du erlebst, da drinnen bist? So die erste Art von Trauer, diese menschliche, hält uns gefangen. Aber die zweite, von Gott gewirkte, führt uns in die Freiheit. Und er fragte Gott, wieso bin ich denn nicht frei geworden? Gott sagte, nur das, was du mir gibst, ja, was du mir wirklich gibst und wo du loslässt, kann ich dir nehmen. Hat er so erlebt in dem Moment. Das kann ich jetzt nur wiedergeben, was er schreibt. Das heißt, du hast dich gedemütigt und du hast irgendwann gesagt, oh Gott, ich gebe dir das und ich lasse es los. Und dann wurde er befreit. Und dieses Loslassen hat damit zu tun, auch dass wir uns Gott nahen, dass wir beten, dass wir fasten, weil dann ist es so, dass wir Dinge loslassen können, dass wir sie wirklich loslassen können. Wir nahen uns Gott, wir tun Buße, wir kehren um, wir demütigen uns. Wir laufen zum Vater und der Papa steht auch heute Morgen da und sagt, hey, ich bin mit offenen, mit weit gestreckten Armen, warte ich auf dich. Ich möchte, dass du Befreiung erlebst. Und durch Gebet und Fasten erleben wir Befreiung. Wie ich schon sagte, wir bekommen klare Gedanken. Plötzlich haben wir keinen Bock mehr, das zu tun, was wir vorher getan haben. Plötzlich haben wir kein Verlangen mehr, diesen Weg der Sünde weiterzugehen. Plötzlich merken wir, dass das ein Weg auf den Abgrund zu ist. Und warum soll ich diesen Weg weitergehen? Und du bekommst Kraft, indem wir uns Gott nahen, uns in ihm hingeben. Ich habe das schon mal erzählt. Augsburg, Gebetshaus, wo ich letztes Jahr war. Also es gibt tolle Orte der Welt, auch hier in der Gemeinde. Aber dieses Gebetshaus, wo ich da war, in dem Moment war ein besonderer Moment. Du kommst in diesen Raum und Gottes Gegenwart ist da. Und du kniest dich nieder und du brauchst gar nicht viel sagen. Du fängst an zu weinen. Manchmal weine ich, wenn Gottes Gegenwart da ist. Warum, weiß ich nicht. Und Gott war so stark da. Und dieses ganze Krankheit und Sorgen und Nöte und Probleme und was ist in Bremen in der Church und was ist mit dem und da und hier, es war alles weg. Man hat einfach nur gemerkt, Gott ist da und Gott fing an zu sprechen. Und er hat mich getröstet und er hat mich aufgebaut und er hat mich ermahnt. Und er hat mir auch Buße geschenkt oder gesagt, Andreas, da bist du auf dem falschen Weg. Und das ist einfach, weil wir in die Gegenwart Gottes kommen, versteht ihr? Und das geht darum, dass du es auch zu Hause in deinem Kämmerlein gerade da erlebst. Da, wo du gerade alleine unterwegs bist. Da, wo du Gott ganz alleine suchst. Oder wo du rausgehst und betest. Oder Fahrrad fährst. Jetzt schlecht, aber... Oder wo du einfach alleine Zeit mit ihm verbringst. Ich möchte dich ermutigen. Gerade wenn wir nichts essen, fühlen wir uns leer. Was ich schon sagte, wir fühlen uns schwach. Man ist auch schwach. Körperlich wird man schwach. Aber geistig wird man stärker. Und mein Bauch ist leer. Aber wenn mein Bauch leer ist, kann mehr von Gott hineinkommen, habe ich mir so gedacht. So, der Heilige Geist hat mehr Raum in uns, weil wir uns auch Zeit für ihn nehmen, weil wir die Zeit fürs Essen gar nicht mehr brauchen, weil wir fasten. Und es ist einfach eine besondere Zeit. Und ich möchte dir Mut machen, bete alle Zeit. Singt Lieder, sagt das Wort Gottes. Betet Gott alle Zeit an und werdet voll Heiligen Geistes. Er redet klarer. Er tut Wunder. Er greift ein. Die Frage ist wieder, warum machen wir das dann nicht mehr? Weshalb beten wir dann nicht mehr? Warum beten wir nicht? Wisst ihr, wir haben Mittwochs hier eine richtig coole Zeit. Ich komme da gleich noch zu. Und ich denke immer so, Gott, wo sind die Leute alle? Ihr seht die Menschen draußen, die gerade mit diesem Hochwasser zu kämpfen haben, die vielleicht alles verloren haben, die Gott vielleicht auch gar nicht kennen und sagen, Gott, wo bist du eigentlich? Wieso lässt du das zu? Was passiert gerade in dieser Welt? Was passiert gerade in Deutschland? Ihr wisst ja, morgen ist Montag, der 8., was passieren soll. Wisst ihr, es gibt so viele Anliegen, wo wir Gottes Thron bestürmen können, dürfen und sagen, Gott, greife du ein. Gott, tue du etwas. Begegne den Menschen. Natürlich nicht nur, dass wir beten, sondern dass wir auch rausgehen und ihnen helfen natürlich. So, weshalb beten und fasten wir nicht mehr, wenn wir wissen, das ist doch der Schlüssel. Da ist unser Fleisch, ja, da ist unsere körperliche Lust, da ist das Verlangen nach Essen, Sexualität. Da ist ein Verlangen nach schönem Leben, Saus und Braus. Da ist meine Bequemlichkeit, ganz ehrlich. Ey, es gibt Leute, die sind, weiß ich nicht, Gebetsberg, Zhongli Show, die stehen morgens um 3, 4 auf und beten erstmal 3, 4 Stunden. Und dann denke ich so, Herr, was ist los mit uns? Kann es sein, dass die Bequemlichkeit und meine Faulheit manchmal uns davon abhalten, mit Gott weiterzugehen? Kann das sein? Kann es sein, dass wir nicht mehr bereit sind, dass es uns etwas kosten muss? Dass ich entbehren muss? Ja, Fastengebet heißt, ich muss entbehren. Ja, das kostet wirklich einem was. Besonders im Winter. Und dann kommt der Feind und schickt seine Dämonen, seine Helfer und sie versuchen dich davon abzuhalten. Von seiner Nähe, von dem, was Gott tun möchte. Und ich sage dir eins, der Feind will keine Durchbrüche in deinem Leben. Er will auf keinen Fall, dass du gesund wirst, geheilt wirst, wiederhergestellt wirst. Aber Jesus möchte das. Er will es nicht. Er will dich davon abhalten und er will auch die Menschen davon abhalten, dass sie Jesus erkennen. Und er will die Christen davon abhalten, dich und mich, dass wir frei werden und weitergehen, dass wir tiefer gehen. Aber durch Fasten und Gebet, ja, durch Fasten und Gebet werden wir frei. Durch Fasten und Gebet fahren Dämonen aus. Nicht nur bei anderen, die Jesus nicht kennen. Es gibt zwar keine völlige Besessenheit bei wiedergeborenen Christen, nein, gibt es nicht. Aber es gibt dämonische Angriffe auch bei Christen. Und es gibt Leute, es gibt Christen, und vielleicht bin ich selber so jemand, oder du, frag dich mal, wenn du süchtig bist, wenn du abhängig bist, wenn du immer wieder Dinge in deinem Leben erlebst, dann kann es sein, dass der Feind es verursacht, dass es durch den Feind ist, oder meistens ist es durch den Feind. Und durch Gebet und Fasten fallen diese Dinge ab und du wirst in eine Freiheit hineinkommen. Das ist einfach so. Du wirst einen Durchbruch erleben. Als wir jetzt Mittwoch im Gebet waren, wie gesagt, das war eine Hammerzeit. Wir waren ein paar Leute, aber es war richtig cool. Am Ende haben wir so eine Ruhe, stille Zeit gehabt, nochmal so zu hören. Und dann habe ich auch die Leute gefragt, so, hast du was gehört? Und wir haben es so ausgetauscht und ich hatte dann so in mir, als wenn der Geist Gottes sagen würde zu mir, als wenn Jesus sagen würde, was willst du von mir wirklich, Andreas? Was willst du eigentlich von mir? Was soll ich dir tun? Und ich habe gedacht, Herr, wieso fragst du diese Frage? Er sagte, ja, stell doch mal die Frage in der Gemeinde. Was soll ich dir tun, fragt Jesus. Was soll ich für dich tun? Und die Frage ist, wenn du Nöte in deinem Leben hast, und ich denke, du hast Nöte, dann ist die Frage, warum wir nicht zu Jesus kommen? Warum wir ihn nicht suchen? Weil wenn wir ihn suchen, wird er uns antworten. Und ich hätte so, als wenn Gott sagen würde, mein Volk ist träge und sie sind bequem geworden und sie hinken eigentlich auf beiden Seiten. Und was willst du, dass ich dir tun soll? Und welche Erwartung hast du an mich 2024? Und ich war so ein bisschen geschockt irgendwie. Und dann habe ich überlegt, Matthäus 7,7. Die kennt ihr, diese Stelle. Jesus sagt, bittet und ihr werdet erhalten. Er sagt, bitte mich und du wirst es bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopfe an und die Tür wird dir geöffnet werden, sagt Jesus. Nur die Frage ist, bittest du mich überhaupt noch? Jesus sagt, was soll ich denn für dich tun? Was soll ich für dich tun? Du kommst ja nicht mal, das übertrage ich jetzt von mir, ne? Das mag sein, dass er es gar nicht so hart sagt, aber was soll ich für dich tun? Und was soll ich für dich tun? Was bittest du mich überhaupt noch? Und dann Jakobus 4, Vers 2. Also Jakobus haut hier richtig auf den Putz. Das schreibt er an Christen. Er sagt, ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten, Kämpfe nützen euch gar nichts. Ja, habe ich gestern erlebt. Ne? Wenn man sich streitet, bringt gar nichts. Dann muss man sich anschließend zusammenkommen, versöhnen, vergeben, Buße tun. Und es war einfach nur eine Kleinigkeit. Ne? Manchmal wegen Waschpulver oder weil der Korb in der Ecke steht oder weil die Zahnpasta ins Becken gespuckt worden ist. Gibt Streit. Okay, Jakobus sagt, solange ihr Gott nicht bittet, werdet ihr nichts empfangen. Ja. Luther sagt das noch ein bisschen krasser. Luther sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und Jesus sagt, du hast nichts, weil du nicht bittest. Aber Gott, ich bitte doch immer. Ich komme doch immer zu dir. Ja, mag sein. Aber vielleicht ist es die falsche Art und Weise. Oder vielleicht ist es irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht ist es so, aber Jesus, bitte hilf mir jetzt. Ah, jetzt ist nicht passiert, jetzt, okay, mache ich mein Programm weiter. Und Jesus sagt, hey, Andreas, ich möchte eigentlich zu dir reden. Aber du sagst immer nur, hey, bitte hilf mir und dann gehst du wieder raus aus dem Raum. Vielleicht möchte Gott wirklich dir Dinge zeigen und dich tiefer führen. Luther sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist schon ein hartes Wort, ne? Das ist schon echt hart. Es gibt klare geistige Prinzipien. Und Gott möchte, dass wir zu ihm kommen und ihn suchen und beten. Er möchte, dass wir ihm unser Anliegen bringen. So, Gott möchte von deiner Not hören. Hast du schon oft gehört, ich weiß. Aber er möchte aus deinem Mund hören, aus deinem Herzen, was dich betrübt, wo du am Kämpfen bist, wo du nicht weiterkommst, wo du auf den Knien bist, wo du auf dem Zahnfleisch gerade dich bewegst. Obwohl er weiß, wie es dir geht, möchte er das hören. Und ich habe ihm die Frage gestellt, Jesus, wieso fragst du die Menschen, wenn du doch siehst, was mit den Leuten los ist? Warum fragt Jesus denn, was, obwohl er genau weiß, was mit der Person los ist? Kann es sein, dass wir Gott bitten sollen? Kann es sein, dass wir Gott bitten sollen, im Gebet zu ihm kommen sollen? Weil wirklich nur echte Veränderung geschieht, ein Kennenlernen, eine Herzensverbindung, ein Herzensdialog beginnt nur dort, wo wir wirklich unser Herz vor ihm ausschütten, wo wir dieses intime Miteinander mit ihm haben. Jesus sagt, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Und darum ist auch, dass es manchmal länger dauern kann und dass du dranbleiben musst. Und nicht nur einfach bitten und dann ist die Tür schon offen. Nein, es kann dauern. Markus 10 gibt es eine Geschichte, die ihr alle kennt. Die handelt von Bartimäus. Jesus kommt mit seiner Crowd, mit seinen Jüngern nach Jericho rein. Die ganzen Leute kommen alle, wollen alle geheilt werden, Wunder erleben. Und am Straßenrand, irgendwo in der Ecke, sitzt Bartimäus, ein blinder Bettler. Und als er hört, dass Jesus kommt, ja, da schreit er. Er sagt, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und er ruft immer wieder, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Leute sagen, sei still, Bartimäus. Jesus hat keine Zeit für dich. Steht hier zwar nicht, aber vielleicht ist es gesagt. Und er schrie nur noch lauter, sagt das Wort Gottes. Er sagt, Sohn Davids. Er spricht Jesus mit diesem Titel an. Er sagt, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Er sagt, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Jesus, hörst du mich? Und als Jesus ihn hört, bleibt er stehen. Und Jesus sagt, hey, er soll zu mir kommen. Und dann rufen sie den blinden Mann zu Jesus. Und sie sagen, nur Mut, Bartimäus. Komm, er ruft dich, komm, geh zu Jesus. Und dann heißt es im Vers 50, Markus 10, Vers 50, Bartimäus wirft seinen Mantel ab. Ja, also er wirft seinen Mantel ab, alles, was ihn belastet, was ihn irgendwie noch halten könnte, wo er dran hängen bleiben könnte, weil er nichts sieht. Er wirft seinen Mantel ab und sprang auf, heißt es hier. Also das konnte er natürlich noch, weil er vollkommen blind war. Er springt auf und er kommt zu Jesus. Wie, wissen wir nicht. Vielleicht wird er geführt, keine Ahnung. Und dann sagt Jesus, was soll ich für dich tun? Fragt er ihn. Was soll ich für dich tun, Bartimäus? Obwohl jeder sieht, Jesus, Bartimäus ist blind. Wieso fragst du ihn denn, was du für ihn tun sollst? Was soll ich für dich tun? Fragt Jesus. Und er sagt, Rabuni, ich möchte sehen können. Ich möchte sehen, sagt Bartimäus. Ich möchte wieder sehen. Und dann sagt Jesus, geh hin. Oder geh nur. Dein Glaube hat dich geheilt. Jesus sagt, geh nur, dein Vertrauen hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Und dann kommst. Und dann folgte er Jesus nach auf seinem Weg. Also Bartimäus geht mit Jesus und seinen Jüngern erstmal und folgt Jesus nach. So stärkt das Wort Gottes es. Bartimäus kommt. Er kommt, wie er ist. Er wirft seinen Mantel ab. Er wirft alles ab. Und und Jesus fragt ihn, was soll ich für dich tun, Bartimäus? Was soll ich heute für dich tun? Fragt Jesus dich heute Morgen auch. Was soll ich für dich tun? Was möchtest du, was Jesus für dich tun soll, darf? Weißt du, ich glaube, in dieser Frage steckt drinne, wo drückt der Schuh wirklich bei dir? Ich glaube, dass Jesus uns fragt, damit wir wirklich in uns hineinhören und ehrlich werden und nicht so eine Antwort geben, sondern dass wir sagen, Herr, das brauche ich wirklich und da möchte ich wirklich weiterkommen. Und das funktioniert nur, wenn wir Zeit mit ihm haben und Zeit mit ihm uns nehmen und im Gebet sind. Ja? Klar, es ist ein krasses Wunder. Aber die Frage ist, die ich mir gestellt habe, wo bin ich blind? Wo bin ich blind? Wo sehe ich Dinge nicht? Obwohl ich sehen kann eigentlich, ich habe zwar eine Brille auf, aber wo sind meine blinden Flecke? Wo sind deine blinden Flecke? Kennst du sie? Und die Frage ist, kennt ein Mensch überhaupt deinen und meinen blinden Fleck? Ja, Rosi kennt meine blinden Flecke. Vielleicht 5%, vielleicht 10%. Wenn es gut kommt, vielleicht 30%. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, wer kennt dann wirklich deinen und meinen blinden Fleck? Ja? Es ist ja gut, wenn dann Leute kommen und sagen, hey Andreas, da musst du mal drauf achten und guck mal hier und guck mal da, siehst du da Schnee und da ist Glatteis. Oder hast du es nicht gesehen, das muss doch mal gemacht werden. Habe ich nicht gesehen, tut mir leid, betriebsblind geworden oder keine Ahnung. Aber wer kennt denn wirklich deinen blinden Fleck? Dein Ehepartner, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Arbeitskollegen, deine besten Freunde? Ja, sie kennen vielleicht einen blinden Fleck von dir, aber den wirklich blinden Fleck, die blinden Flecke in deinem Leben, das sind viele vielleicht, bei mir auch, wer kennt sie denn wirklich? Genau, Jesus. Deshalb ist er der Einzige, der uns sehend machen kann. Er ist derjenige, der uns sehend machen kann. Und er hat Bartimäus sehend gemacht, indem Bartimäus zu Jesus kommt. So, wo ist dein Leben blockiert? Wo bist du blockiert? Wo gehst du Wege schon lange, lange, lange mühselig und beladen? Wege, die gar nicht für dich bestimmt sind. Wo gehst du deine eigenen Wege und sagst, ich weiß eigentlich, dass es falsch ist, aber ich gehe diese Wege, ich weiß auch nicht warum, aber ich schaffe es nicht anders. Verstehst du, wenn du betest und fastest, kann es passieren, dass Gott sagt, und er kreuzt deinen Weg und sagt, jetzt ist Schluss damit und du willst einen neuen Weg gehen, jetzt ist Feierabend damit. Nicht bös gemeint, aber es kommt so eine Power, so eine Kraft hinein. Und das wünsche ich dir einfach so sehr. Das wünsche ich mir so sehr. Die Frage ist, wo lebst du nicht so, wie du leben solltest? Wo es eigentlich gesund für dich wäre? Vielleicht benötigst du klare Anweisungen. Vielleicht brauchst du eine Lösung für dein Leben gerade. Oder vielleicht stehst du vor einer wichtigen Entscheidung. Und die Antwort bekommst du im Gespräch in der Intimität mit ihm. Wenn du dich ihm hingibst und ihn von Herzen suchst. So Jesus sagt, was soll ich für dich tun? Bartimäus weiß genau, was er will. Er sagt, Herr, ich möchte wieder sehen können. Ich möchte wieder sehen können mit meinen Augen. Für ihn war es damals schrecklich. Als Blinder, er konnte nur noch betteln. Nichts anderes war möglich. So wie heute gab es keine Hilfen. Es gab nichts. Bartimäus war vollkommen auf andere angewiesen. Dann kommt Jesus und gibt ihm sein Licht, Augenlicht zurück. Und ich habe so überlegt, ich bin oft selber blind mir selbst gegenüber und ich habe auch blinde Flecke gegenüber dem anderen. Ich stecke irgendwie fest und weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wo ist die Ursache und wo ist der Weg der Befreiung für mich. Wie komme ich aus diesem Ding raus? Wie? Ich weiß es nicht. Aber ich sage dir, Gott weiß es. Und der Heilige Geist hat die Kraft und die Macht, dich in Befreiung hineinzuführen. Oder in das hineinzuführen, was er mit dir vorhat. Gott weiß es. Und der Schlüssel ist einfach Hingabe. Ihn suchen im Gebet, im Fasten und so weiter. So, wer kennt die wirkliche Lösung? Nur er. Er kennt die wirkliche Lösung für dich und auch für mich. Und ich bin oft anderen blind gegenüber und du vielleicht auch. Ich kann oder will ihre Not nicht sehen, aber Jesus sieht diese Not. Und wenn er mir die Augen öffnet, sehe ich die auf einmal. Und Bartimäus ist der Einzige, der Jesus dann sehend nachfolgt. Was meine ich damit? Hört sich ein bisschen komisch an, ne? Bartimäus ist der Einzige, der Jesus dann sehend nachfolgt. Er hat ihn nämlich erkannt. Er hat eine Begegnung mit Jesus, er hat ihn wirklich erkannt. Die Jünger sehen Jesus auch die ganze Zeit und sie folgen Jesus nach, aber sie fragen immer, warum hast du das getan? Verstehen wir nicht, wieso hat der Herr das jetzt gemacht? 1000 Fragezeichen hatten die Jünger, ja? Aber Bartimäus, ihm werden die Augen geöffnet, vom Blinden zum Sehenden. Er folgt Jesus nach, heißt es, und er hat Jesus erkannt. Er hat eine intime Begegnung mit ihm in diesem Moment. Die Jünger können Jesus zwar sehen, sie folgen ihm nach, aber ich glaube, sie hatten 1000 Fragezeichen im Laufe des Tages, im Laufe der 3,5 Jahre mit Jesus. Es reicht einfach nicht aus, dass wir ausschließlich Jesus mit unseren Augen nachfolgen, sondern wir müssen ihm mit unserem Geist, mit unserem Herzen nachfolgen. Du kannst Jesus nur mit deinem Geist erkennen, in deinem Herzen. Du kannst Jesus, klar kann er sich dir offenbaren, aber du kannst Jesus mit deinen normalen Augen nicht nachfolgen. Das funktioniert nicht. Deswegen müssen wir im Gebet mit ihm reden und zu ihm kommen. Und indem wir diese Intimität mit ihm haben, führt und leitet er uns und spricht und zeigt uns Dinge. Und dann geschehen Wunder. Indem wir uns Zeit nehmen,